Hinterseeland, Sachsen-Anhalt. Der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Reiseland Sachsen-Anhalt Podcast. Heute geht es um ein ganz besonders tolles Thema, nämlich um das Thema Industriekultur. Und dafür habe ich mir wie immer einen Experten eingeladen, einen Gast. Das ist der Andreas Ohse. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich. Du hast heute den weiten Weg von Teuchern auf dich genommen, um hierher nach Magdeburg zu kommen und sitzt mir jetzt gegenüber. Ich freue mich sehr. Lieber Andreas, du bist ein Experte für das Thema Industriekultur. Bevor wir jetzt in dieses wundervolle Thema eintauchen, sei doch mal bitte so lieb und stell dich mal ganz kurz vor. Wer bist du denn und was machst du ganz genau?
Erstmal vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ich bin eigentlich Geologe, bin Diplom-Geologe, bin in die Bergbaugeschichte und Bergbauhistorie reingewachsen, da ich 10 Jahre im Tagebau Profen gearbeitet habe. Habe dann 1993 das Angebot angenommen, die älteste erhaltene Brikettfabrik der Welt zu retten. Das war eine Ruine. Die haben wir dann, 16 Jahre habe ich die in ein europäisches Industriemuseum überführt. Und dann trennten sich die Wege ein bisschen und ich bin dann nach Nachterstedt, habe dort diese Untersuchung für das schwere Unglück dort in Nachterstedt untersucht, was im Endeffekt dort passiert ist, und habe dann 2015 die Besucherbetreuung übernommen bei der MIPRAG in Theißen und habe dort die Leute durch Tagebauer geführt, um ihnen mal einfach mal auch so ein großes Loch zu zeigen. Und mein jetzige Arbeit ist im Landesamt für Denkmalpflege. Wir haben dort ein Projekt, was sich mit der Braungüngeschichte in Verbindung setzt. Und wir wollen dort alles, was mit der Industrialisierung im Land Sachsen-Anhalt zu tun hat, im Rahmen der braungüngeschichtlichen Entwicklung aufnehmen. Geht 2 Jahre, weil das Land Sachsen-Anhalt Mittel gekriegt hat, genau wie die anderen 3 Länder, die also aus der Kohle aussteigen müssen, um eben im Endeffekt diesen Industriezweig mal näher zu betrachten und dann auch eine Grundlage zu bilden für weitere Arbeiten.
Naja, Sachsen-Anhalt ist ja auch wirklich hat ja eine unheimlich lange Tradition auch an Industriekultur, ist ja eigentlich auch ein Industrieland. Und bis heute gibt es da immer noch ganz spannende Zeugnisse und auch vor allem ganz spannende Orte, die man besuchen kann. Vielleicht blickt man noch mal ganz kurz einen Schritt zurück, so in die Geschichte. Wie stark hat denn die Geschichte die heutige Industrie beeinflusst? Oder wo sieht man das vielleicht heute immer noch?
Naja, das Land Sachsen-Anhalt hat ja durch die Expo 2000, die Korrespondenzstadtregion Dessau-Bitterfeld-Wittenberg, damals mit eingebracht. Da sind die ersten Strukturen geschaffen worden. Wir hatten ja damals noch den Professor Kuhn am Bauhaus Dessau und er hat ja die Idee gehabt, das industrielle Gartenreich. Und aus dieser Idee des industriellen Gartenreichs ist ja Ferroblus entstanden, die Gotsche entstanden, das Hundertwasserhaus in Wittenberg, die Schule. Und aber der Name oder der Begriff Industriekultur ist nie so richtig gepflegt worden danach. Wir hatten zwar 1999 im Kraftwerk Fockerode die Landesausstellung Braunkohle, Energie, Chemie, die auf sehr hohe Resonanz getroffen ist. Wir hatten die Expo 2000 dann und dann hat sich das alles ein bisschen verflacht. Es mussten erst wieder Strukturen geschaffen werden und Ideen geschafft werden, damit dieser Begriff Industriekultur auch sich verfestigt. So wie wir den heute kennen, 2022, war das damals noch nicht. Und wir waren froh, als dann die Idee geboren wurde, in die europäische Route der Industriekultur diese mitteldeutsche Region einfach mit reinzubringen. Und daraus ist dann bis 2009 die mitteldeutsche Innovationsregion entstanden in der ERI. Denn die ERI hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, Sachen reinzubringen, die also auch einmalig in Europa sind. Und da hat man erstmal gemerkt, was für ein Riesenpotenzial eigentlich in Sachsen-Anhalt steckt. Und diese 17 Stationen sind ja heutzutage verbrieft. Einige sind zwar leider schon weg, wie das Kraftwerk Fockerode oder das Kraftwerk Czernowitz. Das hat aber andere Probleme, die aber irgendwann auch mal ausgewischt werden. Mal sehen. Aber sie existiert. Und dadurch ist der Begriff Industriekultur natürlich zu einer anderen, auf eine andere Ebene gestellt worden. Bis hin dann 2013, als wir diesen Verein Mitteldeutsche Gesellschaft für Industriekultur gegründet haben.
Na, da ist ja ordentlich was los sozusagen. Du hast es ja auch schon gesagt, in die ERI insbesondere werden natürlich nur Orte aufgenommen, die irgendwie eine Einmaligkeit haben. Ja? Und wenn in Sachsen-Anhalt haben wir ja doch einige Orte, wo man eben auch wirklich von einer Einzigartigkeit sprechen kann. Wenn wir nochmal ganz kurz auch so in die Geschichte zurückgucken, was waren denn so die bahnbrechendsten, kann ich sagen, Erfindungen, die aus Sachsen-Anhalt auch mitstammen, die in der heutigen, sage ich mal, in dem Mitteldeutschen Revier, im heutigen, wie man das so sagt, die da ihren Ursprung hatten. Also mir fällt jetzt zum Beispiel ein, der Farbfilm, oder? Also ohne Sachsen-Anhalt wäre die Welt wahrscheinlich immer noch grau.
Genau, also Farbfilm, auf alle Fälle. Wenn man noch ein Stückchen weiter in die Geschichte zurückgeht, Karl Adolf Riebeck mit der Paraffinierung der Braunkohle, also die Kerzen, Produktion, schon seit 1857, war ein Meilenstein. Die Verschwelung der Braunkohle, die vor allem auch die Herstellung von Briketts. Diese Ära geht ja auch langsam zu Ende. Aber das Brikett allein zur Feuerung, zur Verschwelung der Braunkohle. Und natürlich auch die gesamte chemische Industrie. Buna, Leuna.
Ja, das sind ja auch heute noch wirklich ganz bedeutende Wirtschaftsstandorte, ja, für Sachsen-Anhalt, ja. Wenn man jetzt als Besucher kommt und sich wirklich für das Thema interessiert, was ja unheimlich spannend ist, weil es ja so einen Blick auch in die Geschichte gibt, aber eben auch so ein bisschen in die Zukunft, welche kann man denn da besuchen, ganz konkret? Und was würdest du sagen, sind so wirkliche Highlights, die man unbedingt gesehen haben muss?
Na, ich habe schon erwähnt, also wenn man von Süden anfängt, die Brikettfabrik Hermannschacht in Zeitz, sie gilt ja als eine der ältesten Brikettfabriken der Welt mit ihrem Maschinenbestand schon ab 1873. Das Deutsche Chemiemuseum in Merseburg ist auf alle Fälle ein Highlight, weil ja durch diesen Deindustrialisierungsprozess so viel weggekommen ist, sodass also auch der damalige Verein erstmal retten musste, was zu retten geht, und dann konzentriert an der Fachhochschule Merseburg dann dieses Chemiemuseum aufgebaut hat. Auch die Ziegelindustrie, die ja auch sehr stark abhängig von der Braunkohlenindustrie war, Ziegelei Hundesburg zum Beispiel. Dann, wenn man ganz hoch geht im Norden, der Kalimandscharo, also die Bergehalde von K&S in Zielitz, wo man einen wahnsinnigen Rundblick hat von dieser Halde in die Börde. Und wenn man Richtung Westen geht, natürlich dann Kupferschiefer mit dem Humboldt-Schlösschen im Mansfeld-Museum oder dann auch der Röhrig-Schacht in Wettelrode.
In Wettelrode, ja, das ist ja auch, auch ein sehr, sehr guter Tipp, ja. Ich kenne auch ziemlich gut sogar, würde ich sagen, die Kohledampflichttour. Ich bin da auch mit meiner Familie schon ein Stückchen mit dem Fahrrad gefahren, jetzt nicht so weit, weil mit kleinen Kindern ist das immer nicht ganz so einfach. Aber die ist ja doch auch eine relativ bekannte Route, würde ich zumindest mal behaupten, auch außerhalb von Sachsen-Anhalt. Wo genau führt denn diese Route lang? Vielleicht kannst du das mal ganz kurz erzählen. Was kann ich da so erleben und welche Orte verbindet die denn?
Man muss noch erstmal ein Stück in der Historie zurückgehen, weil touristische Ziele und touristische Wege müssen immer erst zusammengeführt werden. Es geht also nicht, dass man nur so Punkte hat, sondern der Tourist möchte ja auch dann auf diesem Faden wandeln. Egal, ob es jetzt mit einem Auto ist, ob das mit dem Fahrrad ist, ob das zu Fuß ist oder auch mit der Eisenbahn, müssen diese Punkte dann verbunden werden. Und der Tourist ist ja immer so, er möchte ja gerne nicht nur eine Richtung haben, also nicht nur Industriekultur oder Bergbau, sondern er fährt ja, wie du auch, ne, mit Familie und die Kinder möchten spielen. Du möchtest gerne auch mal shoppen, ab und zu mal.
Ich shoppe aber auch wirklich in Museumsshops.
Ja, ich auch. Gut. Und diese Initiativen, die haben sich natürlich aus unterschiedlichen Interessenslagen auch gebildet. Wir haben also nicht nur in Sachsen-Anhalt die Kohledampflichtroute, die ja über Wittenberg geht, dann Gräfenhainichen wo natürlich auch jetzt andere Länder wie Sachsen mit dem Bergbautechnikpark in Großpesnach oder auch Thüringen mit der Mösselwitzer Kohlebahn sich angedockt haben, sondern wir haben natürlich auch im Endeffekt den Dachverein Strasser Braunkohle, wo über die Ländergrenzen Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt 72 Objekte auch verbunden sind. Wir haben einen Exkursionsführer rausgebracht, wo im Endeffekt dann auch mal auf die geschichtliche Bedeutung dieser ganzen Region dann auch mit Querverweisen natürlich dann auch hingewiesen wird. Wir haben die Glückauftour, wir haben die Kupferspuren, die quer durch das Mansfelder Land gehen, wo die Sachzeugen des doch sehr initiativen Kupferschieferbergbaus auch mal erklärt werden, was man in der Landschaft sieht, Spitzgegenhallen zum Beispiel. Aber einer der bedeutendsten und schon am längsten zur Verfügung stehenden Touren sind natürlich Kohledampflicht.
Kohledampflicht, ja.
Das ist natürlich auch eine Geschichte, die sich entwickelt hat aus dieser Expo-Korrespondenzregion.
Aber ist eben heute tatsächlich immer noch eine ganz beliebte Route. Und so wie du schon gesagt hast, man kann dann eben wirklich von einer Station zur nächsten und alles rund um das Thema Industriekultur erfahren. Wobei, das ist ja nicht ganz richtig. Es ist ja auch noch sehr viel Kultur und sehr viel Natur auch so drumherum. Das ist ja so das Schöne, finde ich, dass das eben so eine Kombination aus ganz vielen, vielen Sachen ist, wo man ja auch so unterschiedliche Menschen mit anzieht, so wie auch Familien zum Beispiel. Ja. Hast du da auch nochmal so einen ganz konkreten Tipp, wenn man sagt, jetzt komme ich hier mit meiner Familie an? Was muss ich da unbedingt sehen?
Ja, wenn du jetzt bei Kohledampflicht bleibst, dann ist es im Endeffekt auch Feuer Robles. Ne? Weil gut, die Jugend, die treibt es natürlich dann zu Mesh und Splash. Ne?
Zu diesen Events.
Festivals, ja. Aber Familie ist natürlich auch, dass die Kinder mal spielen können mit dem Spielplatz. Man kann auf die Backer, man kann auf den Absetzer. Wir haben das Dessau-Wölotzer Kulturreich, um andere Kultur kennenzulernen. Und der Wölotzer Park ist ja im Endeffekt auch sein Highlight. Wir haben das Dessauer Bauhausmuseum. Wir haben die Stätten, das Bauhaus an sich. Aber wir haben natürlich auch in Sachsen-Anhalt, wenn ich jetzt zum Beispiel auch an den Röhrschacht denke, da ist der Harz nicht weit. Und der Harz bietet sich ja auch an, mit Familien einfach mal auch ins Selgetal zu fahren, zu wandern. Wir haben Quedlinburg in der Nähe. Also in der Beziehung auch durch die neue A36 bietet es sich ja an, sehr schnell und effektiv auch durchs Land zu fahren.
Ja, das stimmt wirklich. Also man ist dann relativ schnell auch von A nach B gekommen und kann auch wirklich viele unterschiedliche Orte miteinander verbinden. Ja, ein Ort, ich glaube, wir haben es auch schon genannt, aber auf den würde ich jetzt gerne ein bisschen näher eingehen. Das ist das Hugo-Junkers-Museum in Dessau. Das ist ja auch so ein, finde ich, Geheimtipp, muss man glaube ich gar nicht mehr sagen, aber es ist zumindest so ein Juwel unter den Industriekulturorten. Das ist ja sehr, sehr eng verbunden auch mit dem Wirken von Hugo Junkers. Das ist ja eine sehr berühmte Persönlichkeit für Sachsen-Anhalt, der ja unheimlich viel gemacht hat, unheimlich viel erfunden hat und ich glaube schon auch so die Welt ein kleines Stück revolutioniert hat. Kannst du ein bisschen was über ihn erzählen und vor allem auch über das Hugo-Junkers-Museum?
Ich bin ja Dessau. Ich bin ja in Dessau geboren. Und ich habe damals immer das Gasviertel, Dessau Nord, wo im Endeffekt dann Hugo Junkers dann die Gasthermen dann produziert wurden. Aber Hugo Junkers kann man nicht nur an der Gastherme andocken. Ne? Also das ist nicht nur die Ausstrahlung, dass er das erfunden hat, sondern er hat ja zum Beispiel auch das Stahlhaus erfunden. Er hat Metallflugzeuge gebaut. Ne? Die gute alte Tante U, also die U-52. Es gab natürlich eine ganze Reihe auch an Vorgängern, aber die ist ja in aller Munde. Ein Flugzeug steht ja nun im Hugo-Junkers-Museum. Er hat Versuche gemacht mit Flugzeugmotoren. Er hat die Flugzeugmotoren revolutioniert, um die Leistung zu steigern. Er hat einen Windkanal gebaut, um dort im Endeffekt auch die Flugzeuge dann zu optimieren. Und in der Größe ist er ja nicht nur Pionier gewesen, Forscher, er ist auch Politiker gewesen. Er hat ja auch eine politische Meinung gehabt. Und aus dem Grunde denke ich schon, dass es wichtig war, dass die Stadt Dessau gesagt hat, wir initiieren mit dem Land Sachsen-Anhalt zusammen den Hugo-Junker-Preis, um Start-up-Unternehmen oder auch Unternehmen, die besondere Leistungen machen, die bestimmte Produkte herstellen, die bestimmte Forschungsaufgaben erfüllen, dass man die dann auch würdigt und auf ein bestimmten höheres Level hebt mit der, ja, mit der Verleihung des Hugo-Juncker-Preises.
Genau, richtig. Ja, alle 2 Jahre wird dieser Preis ja auch verliehen. Der Hugo-Juncker-Preis für Forschung und Innovation ist ein wirklich in Sachsen-Anhalt ganz etablierter Preis, auch ganz gut dotiert. Und damit werden ja auch, so wie du schon sagst, innovative Unternehmen gesucht, die so ein bisschen vielleicht auf den Pioniergeist von Hugo Junkers wandeln, ja. Das ist tatsächlich so der Fall, ja. Das Hugo-Junkers-Museum ist ja ein Beispiel, für Robolis haben wir auch schon genannt, Hermannschaft, verschiedene haben wir ja jetzt auch schon quasi Beispiele kennengelernt. Kannst du uns auch noch mal ganz kurz was erzählen, wer kümmert sich denn eigentlich um diese Museen, beziehungsweise auch um dieses ganze Netzwerk, um das so ein bisschen auch am Leben zu halten, ja, dass die so vielleicht voneinander wissen, dass so gemeinsame Werbeaktionen gemacht werden, vielleicht auch gemeinsame Veranstaltungen. Wenn du da auch noch mal was erzählen möchtest, wie das so organisiert ist.
Wenn man sich die Kulturlandschaft in Sachsen-Anhalt anguckt, dann sind ja im Endeffekt diese Museen aus Initiativen entstanden. Mhm. Es gab manchmal nur Einzelpersonen, die dann im Endeffekt Gleichgesinnte zusammengescharrt haben. Mhm. Es gab Vereine, die sich dann gebildet haben, um bestimmte Sachen zu retten. Denn wenn man sich das überlegt, dass wir 1989 noch 58.000 Bergarbeiter in der Braunkohle in Mitteldeutschland hatten und 90.000 in der chemischen Industrie und davon im Endeffekt in diesem Deindustrialisierungsprozess so viel weggegangen ist, ne? Also im Endeffekt auch abgetragen, zerstört, neue Firmen haben sich dann angesiedelt, musste natürlich im Endeffekt erstmal ein sehr starker, ich sage mal in Anführungsstrichen, Sammlungsprozess durchgeführt werden. Später dann hat das Land Sachsen-Anhalt natürlich auch viel Geld in der Hand genommen, um solche übrig gebliebenen Sachen dann auch zu retten und zu rekonstruieren, zu restaurieren, aufzubauen. Was wichtig war, waren natürlich die Vereine. Aber in der heutigen Zeit, über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, sind natürlich die auch in die Jahre gekommen. Mhm. Und es gibt schon, ich sage mal, Beispiele, wo dann diese Museen natürlich dann sehr stark auch leiden, weil eben halt durch diesen Überalterungsprozess keine Jungen hinterherkommen. Also, ja, und ja. Es sollte da im Endeffekt schon mal überlegt werden, wie man diese Kulturlandschaft der industriellen Entwicklung in Mitteldeutschland, dann nehme ich nicht bloß die Braunkohle, dann nehme ich eigentlich alle Industriezweige, die jetzt noch da sind, die jetzt im Endeffekt auch dieses Potenzial haben, dass die auf neue Strukturen oder in neue Bereiche dann integriert werden, damit eben auf einer Nachhaltigkeit, wir sprechen ja heutzutage auch von einer Transformation, von Nachhaltigkeit, wir reden von Strukturwandel, dass da eben halt auch klare Linien da sind, wie diese Kulturlandschaft in Sachsen-Anhalt auch erhalten bleiben kann.
Und als richtig eingefleischter Industriekultur-Fan, ja, also ich zähle mich auch dazu, muss ich ganz ehrlich sagen, gibt's da aus deiner Sicht einen Tag im Kalender, den ich mir im Jahr rot anmarkern muss und mich auf jeden Fall mit meiner Familie auf die Socken machen muss?
Richtig rot.
Richtig rot, okay.
Richtig rot. Das ist der Tag der Industriekultur in Sachsen-Anhalt. Entstanden, als wir mit der ERI soweit fertig waren und die Mitteldeutsche Innovationsregion dann verankert war mit ihren 17 Stationen, wollten wir einen Auftakt machen. Und dieser Auftakt fanden die Technikmuseen wunderbar, weil ja dann immer so ein Initial kommt, ne, in die Sommerveranstaltung reinzugehen. Und das ist immer der dritte Sonntag im April. Kann sein, dass es mal verschoben wird durch Ostern, aber generell immer der dritte Sonntag im April, wo der Tag der Industriekultur im Land Sachsen-Anhalt die Eröffnung der Saison demonstriert. Weil, wie gesagt, viele möchten das gern. Und wir haben ja unsere sächsischen Kollegen, die machen das im August, Ende August. Aber wir haben gesagt, nee, wir möchten das als Auftakt haben, damit immer gesagt wird, jetzt beginnt die Saison. Und da fiebern auch unsere Technikmuseen auf alle Fälle. Leider Corona-bedingt seit 3 Jahren nicht. Aber wir sind jetzt guten Mutes, dass wir 2023 am dritten Sonntag im April dann den Tag der Industriekultur wieder begehen können mit einem großen Veranstaltungsprogramm. Ja. Auf der Seite www.industrietourismus.de.
Okay, dann drücken wir mal ganz, ganz fest die Daumen, dass das dann auch klappt. Der Strukturwandel ist ja auch so ein Thema, der uns ja sehr, sehr intensiv beschäftigt, gerade im südlichen Sachsen-Anhalt. Also der Braunkohleausstieg, da ist ja gerade, man kann ja fast schon sagen, der Umbau einer Landschaft in Gange. Ja, auf der einen Seite entstehen ja neue Landschaften, auf der anderen Seite werden, naja, Landschaften auch geschlossen in gewisser Weise. Du bist da ja auch stark involviert, nicht nur durch deine Arbeit, sondern natürlich auch durch deinen, durch deine Passion, sage ich mal. Wie schätzt du denn das ein? Wo gibt's denn aus deiner Sicht konkrete Herausforderungen und auch Entwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft?
Ja, man muss erst mal sehen, dass das Bestehende, was da ist, dass da im Endeffekt die Möglichkeit geschaffen wird, über den Strukturwandel die Arbeitskräfte zu halten. Denn wir wissen alle, 2030 ist nicht mehr lang. Die Bundesregierung wird ja irgendwann wahrscheinlich doch 2030 favorisieren, weil jetzt die G7-Staaten sich ja da auch geeinigt haben. Und da sollte dann schon dieses Fachkräftepotenzial, was ja durch diese Firmen dann auch gebunden ist, dann in andere Bereiche transformiert werden. Ob das nun die Wasserstoffproduktion ist, ob das andere Technologien sind, die sich dann da andocken. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch zu überlegen, wie man den, da sind wir wieder bei dem Tourist oder bei dem Besucher, wie man diesen Prozess oder diese industrielle Entwicklung, die ja seit 1850 ein immensen Potenzial hatte und natürlich auch weitgehend unsere Landschaft in Sachsen-Anhalt auch geprägt haben, egal in welchen Bereichen, dass man die dann dem Besucher, dem Tourist dann auch auferlegt und sagt, hier, guckt euch das an, ob das nun ein mitteldeutsches Bergbaumuseum zum Beispiel ist, so wie es jetzt im Endeffekt die ersten Ideen schon gibt im südlichen Sachsen-Anhalt, oder dann natürlich auch eine Erhöhung des Potenzials auch des Technikmuseums Magdeburg. Wir haben diese Ankerpunkte und ich denke, dass diese Ankerpunkte unwahrscheinlich wichtig sind, ähnlich auch wie bei der ERI, dass also Ankerpunkte existieren, woraus dann auch eine Ausstrahlungskraft für die Region entsteht.
Und damit natürlich auch wieder Gäste hierher gelockt werden, die das sich hier ansehen können, damit man auch in Zukunft darauf blicken kann, was hier alles Tolles entstanden ist. Ja, Mensch, Andreas, wir sind schon fast am Ende von unserem spannenden Talk. Das war wirklich mal ein ganz besonderer Exkurs in einen Teil von Sachsen-Anhalt, über den wir gar nicht oft genug, finde ich, sprechen können, der aber so interessant ist und auch wirklich auch noch so viel Potenzial hat für Menschen, hier diesen Landstrich mitzuentdecken. Bevor wir ganz zum Ende kommen und uns verabschieden, würde ich gerne unsere traditionelle Abschlussfrage stellen wollen. Ja, die besteht quasi immer so aus drei Teilen. Und zwar werde ich dich bitten, dass du uns ein kleines Geheimnis verrätst. Und zwar würde mich interessieren, wo denn dein Lieblingsort ist. Einerseits in Tölchern, andererseits natürlich in Sachsen-Anhalt. Und wenn es darüber hinaus auch noch wirklich einen gibt, dein Lieblingsort in der ganzen Welt.
Okay.
Oh, okay.
Ja, Lieblingsort ist zu Hause, der Garten. Das Arbeitszimmer ist mein Lieblingsort, weil ich da kann ich inspirativ sein. Ja. Da bin ich auch wahnsinnig gerne, um da im Endeffekt auch ja, das mal gerne auch zu machen, was man machen will, nämlich auch mal schreiben oder Sachsen-Anhalt habe ich kennengelernt durch meine Tätigkeit in Nachstadt, wo habe ich in Quedlinburg geschlafen und habe den Lehoff kennengelernt. Das ist ein Sandsteinfelsen außerhalb von Quedlinburg. Aber wenn man da oben, wenn man da mal wandert und man ist dann da oben und sieht dann so dieses Harzer Vorland, die Stadt Quedlinburg, das ist ein richtig geiler Ort.
Okay.
Und auf der Welt, ich bin seit vielen Jahren, fahren wir in die Schweiz zum Wandern. Und wir haben eigentlich viel bereist in der Schweiz. Aber ein Ort ist Sassgrund, Sassfee, die Region. Da gibt es eine Seilbahn zum Kreuzboden und da kannst du dann über die Region drüber gucken mit, was weiß ich, 14, 15, 4000ern. Das ist eine Abs, wenn du da richtig schönes Kaiserwetter hast, da brauchst du gar nicht zu wandern, da fährst du einfach hoch, setzt dich hin und genießt eigentlich die Landschaft.
Genießt die Landschaft, sehr schön. Mensch, toll. Das waren tolle Tipps. Vielen lieben Dank. Ich glaube, insbesondere der Tipp aus Quedlinburg, den kann ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sehr ans Herz legen. Das ist mal tatsächlich auch was ganz Neues. Sehr gut. Ich danke dir, lieber Andreas. Wünsche dir alles, alles Gute für dein Tun, für dein Wirken. Und ja, freue mich, wenn wir uns irgendwo mal wieder über den Weg laufen.
Gerne. Vielen Dank nochmal.
Reiseland Sachsen-Anhalt. Der Podcast. Folgt uns auf Facebook und Instagram oder besucht uns im Netz unter sachsen-anhalt-tourismus.de.